Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Ernährung und Gesundheit. Mein Name ist Thomas Kani. Ich arbeite seit fast 10 Jahren für Primetime Fitness bei den Webinaren und jetzt auch in den Podcasts, in den Trainerschulungen. Hauptberuflich bin ich Dozent an einer privaten Hochschule. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das in der Orthopädie, Sportmedizin und Trainingswissenschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt, gleichzeitig aber von vielen Menschen noch immer unterschätzt wird, die Beckenstabilität. Vielleicht kennen Sie das selbst. Sie haben Rückenschmerzen, Ihr Knieschmerz beim Treppensteigen, nach dem Joggen zieht es in der Hüfte. Oder Sie haben das Gefühl, dass Sie trotz regelmäßigem Training immer wieder dieselben Beschwerden entwickeln. Die meisten Menschen richten ihre Aufmerksamkeit dann automatisch auf die schmerzende Stelle. Doch der Körper funktioniert nicht wie eine Ansammlung einzelner Bauteile. Er funktioniert vielmehr wie ein hochkomplexes Orchester. Wenn ein Instrument falsch spielt, leidet das gesamte Zusammenspiel. Eine der wichtigsten Schaltstellen dieses Orchesters befindet sich in der Mitte unseres Körpers, das Becken. Warum das Becken weit mehr als nur eine Verbindung zwischen Rumpf und Beinen, weshalb es eine entscheidende Rolle für Knie-, Hüft- und Kniebeschwerden spielt und warum Schmerzen oft nicht dort entstehen, wo wir sie wahrnehmen, darüber sprechen wir heute mit einem ausgewiesenen Experten. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Felix Söller. Herzlich willkommen, Felix.
Einen wunderschönen guten Abend aus München. An alle Zuhörer und Zuseher. Und ich hoffe, lieber Thomas, dass wir das Thema heute sehr intensiv bearbeiten, weil es ist ein sehr, sehr großes Thema. Wie gesagt, ich bin Orthopäde in München und bin mit 3 weiteren Partnern in einer sehr großen Sozietät in München, wo wir sehr viele sportmedizinische Themen betreuen. Wir diagnostizieren sehr viel und sind sehr konservativ lastig. Das ist genau das Thema, was uns hier auszeichnet, dass wir auch eben sowas wie diese Beckeninstabilitäten oder auch die Pathologie im Beckenbereich eruieren, weil das immer sehr schnell unter den Radar rutscht. Und ich denke mir, das ist ein ganz interessantes Thema, weil, wie wir wissen, das Becken ist ja so unser Zentrum, das den Rumpf oben und die Beine unten verbindet. Und da werden wir sicherlich einige ganz interessanten Punkte rausfinden, ja.
Sehr gut. Ja, fangen wir einfach mal an. Warum ist das Becken so wichtig? Du hast ja, Felix, wenn wir über Beschwerden sprechen, denken ja viele Menschen zuerst an die Wirbelsäule, an die Bandscheiben oder an die Kniegelenke. Warum verdient das Becken aus deiner Sicht deutlich mehr Aufmerksamkeit?
Na, ich finde mal, wie schon eingangs gesagt, dass das Becken natürlich das Zentrum, der Verbindungspunkt des Oberkörpers und eben des Unterkörpers ist. Das heißt, wir haben hier zwei große Bewegungsbereiche, die ganz verschiedene Bewegungen machen und angrenzen am Becken natürlich das Hüftgelenk. Und wenn man sich das überlegt, dass am Hüftgelenk selber ja eigentlich die Bänder, die ganzen Muskeln an der Wirbelsäule bis in die Beine reichen, wenn wir jetzt gerade an den Hüftbeuger denken, dann ist es natürlich schon so, dass da sehr, sehr viele Themen stattfinden. Und ich sage immer, das ist natürlich immer sehr einfach gedacht, dass es immer nur eine Ursache gibt und aus der Ursache darf und gibt es auch oft immer Folgen, heißt das einfach bestimmte Beschwerdebilder sehr diffus und sehr bunt sind und die muss man natürlich betrachten. Und ich sage immer, das Becken ist sehr komplex, ja, es ist ein, muss man sich sagen, dreidimensionales Gebilde. Wir haben verschiedene Knochen, die das Becken zusammensetzen. Das ist wie Darmbeinknochen, den Iliumknochen und das fällt mir gerade nicht ein, den dritten. Dann Kreuzbein, Schambeinknochen, vielen Dank. Hätte es jetzt auf Lateinisch hätte ich es jetzt noch zusammengebracht, und aber
Ilium os Vinci os Pubis.
Pubis, genau. Dankeschön. Und und das ist natürlich ein sehr filigranes, aber auch sehr starres, in sich fast starres Gewebe. Das heißt, es ist ja so, dass wir einen Beckenring haben, wo wir hinten die Wirbelsäule dranhängend haben, vorne den Beckenrand, sprich da, wo die Sitzbeinhöcker sind, hinten. Dann haben wir die Schambeinhöcker vorne. Also da hängen ganz viele Muskelgruppen nach unten dran. Also klar, man muss sich vorstellen, irgendwas hat sich die Anatomie und die Evolution überlegt, uns die Möglichkeit zu geben, aufrecht zu gehen, im Gegensatz zu dem, was wir vor Millionen Jahren noch mit einem Vierfüßlerstand am Boden gemacht haben, ist natürlich das Becken oder hat das Becken sich extrem verändert. Und das Becken hat jetzt nicht nur bei uns Männern eine andere Funktion wie bei den Frauen, die da zum Beispiel auch mit der Geburtsthematik eine große Rolle spielt, ist es auch schon deswegen anatomisch etwas verändert, dass da bestimmte Knochen größer sind, der Beckenring größer ist und so weiter, das Becken breiter ist. Also das spielen natürlich alles Faktoren oder Rollen, die natürlich in ganz vielseitigen Ebenen sich widerspiegeln. Deswegen sage ich immer, das Becken wird eben so ein bisschen stiefmütterlich betrachtet, weil ja gut, mein Becken sagt man, was soll das schon sein? Da gibt es die Hüftgelenke, die hängen am Becken dran. Ja, man vergisst halt mal schnell, wenn zum Beispiel jemand Wirbelsäulenprobleme hat, ja, und dann dadurch einen Hüftbeugerverkürzung hat und der Hüftbeuger setzt nun mal an der unteren Teil der Lendenwirbelsäule an, zieht durchs Becken in den Oberschenkel rein. Kann sein, dass das Becken zwar jetzt nicht dran schuld ist, aber es gehört eben in die Region, wo man eben krankhafte Veränderungen mit untersuchen und entdecken sollte. Ja,
ja. Also die Hüftgelenke ist ja, also die Hüftgelenke, das Becken ist ja aus dem Grund schon interessant, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind ja diese drei einzelnen Beckenknochen, das Darmbein, das Sitzbein, das Schambein, die ja auch die Gelenkpfanne bilden, diese drei Knochen, die sind ja am Anfang noch gar nicht verknöchert. Das heißt, die sind verknorbelt. Und erst wenn die so weit verknöchert sind, dann fängt das Kind dann aufzustehen. Das ist eins der Rätsel, wo man nur nicht weiß, wer sagt das? Sagt das Becken, ey, du Kind, kannst aufstehen? Oder ist es einfach, wird das irgendwie gesteuert? Wir wissen es einfach noch nicht. Und dann ist es ja so, ich habe auf der einen Seite habe ich ein Hüftbein, auf der anderen Seite ein Hüftbein, das vorne über das Schambein verbunden ist und hinten zwischen den zwei Hüftbeinen haben wir dann noch das Kreuzbein. Und da sind auch viele Bänder drin und dieses Kreuzbeingelenk, ISG-Gelenk oder Sacroiliakalgelenk, da gibt es ja verschiedene Namen für das gleiche Gelenk.
Ja.
Und da werden ja kleine Bewegungen gemacht und spätestens, wenn man eine ISG-Blockade hat, dann spürt man, wie wichtig die Bewegungen sind.
Ja, das ist ja auch das Thema, dass bei den Rückenschmerzen natürlich immer die Untersuchung vom Iliosakral, also ISG-Gelenk kurz abgekürzt, auch meistens, meine ich, immer dazugehört. Jetzt kann man natürlich sagen, das ISG-Gelenk sei ein Teil der Wirbelsäule, ich glaube anatomisch gesehen, ist es eher wirklich ein Teil des Beckens, weil es einfach zu den Knochen gehört und es eben sehr, sehr häufig zu Problemen führt. Es kann zu Verklebungen kommen, dass da die Bänder extrem verkürzt sind. Es kann zu Blockierungen kommen. Es kann zu Entzündungen kommen. Ja, das darf man nicht vergessen, dass man immer wieder Menschen rausfischt, die eben da lange Schmerzen haben und die zum Beispiel eine chronische Entzündung entwickelt haben, die mit dem sogenannten Bechterew zu tun haben. Also Bechterew, um mal kurz auszuholen, ist eine rheumaähnliche Erkrankung eben am Iliosakralgelenk, am ISG-Gelenk. Da sind bestimmte Parameter im Blut betroffen, das sogenannte HLA-B27. Das ist ein spezieller Gentest, den man machen kann, um zu sehen, ob da eventuell eine Affinität zu dem Bechterew besteht. Und es wird auch behandelt wie eine rheumatoide Erkrankung, wie eine entzündliche Erkrankung mit Cortison, mit Biologicals, mit Methotrexat. Also es gibt verschiedene Medikamente. Deswegen sage ich ja, das ist ein Teil eines Beckensproblems. Und das entdeckt man zum Teil nicht, wenn es blöd läuft mit einem MRT der Wirbelsäule, weil dann ist eben das ausgeblendet und dann hat man das ISG nicht drauf. Deswegen ist immer die Betrachtung eines Wirbelsäulenproblems auch immer inkludiert, dass das Becken mit betrachtet wird. Genauso das gleiche Thema, wenn jemand sagt, ich habe Oberschenkelschmerzen und dann projiziert sich das eventuell aus der Hüfte heraus. Und da auch das gehört dazu, dass es natürlich möglicherweise Verkürzungen gibt, dass der Hüftbeuger verkürzt ist, dass vielleicht eine kapsuläre Geschichte im Bereich ist, bis hin natürlich, dass das Gelenk betroffen sein kann. Und deswegen sage ich, das Becken ist ein zentraler Punkt, das jetzt anatomisch außer der Inhalt des Beckens, ja, das den wir ja mal außen vornehmen, aber selbst als Struktur durch den Beckenring relativ unspektakulär ist, weil aber so viele Muskeln und Sehnen da dran hängen, ist es eigentlich umso wichtiger.
Also wir haben bei uns im Unterricht, machen wir allein nur, wenn es um die Muskulatur geht, die aufs Hüftgelenk eine Wirkung hat. Da haben wir so eine schöne Chart. Ich sage immer, das ist eine Reizüberflutung. Da sind alle Muskeln drauf, die eine Wirkung aufs Hüftgelenk haben. Und bei diesen Muskeln, die eine Wirkung aufs Hüftgelenk haben, ist es so, dass wir da wirklich eine Urmenge an Muskeln haben, und dann geht es natürlich auch noch weiter. Das heißt, das ist ja nicht nur die Muskulatur, die das Becken bewegt, sondern da hängt ja auch die Bauchmuskulatur dran, die verschiedenen Bauchmuskeln, die ganzen Rückenmuskeln, die Gluteal, die Gesäßmuskulatur, wie gesagt, der Hüftbeuger. Dazu kommt ja noch der Beckenboden, der ja oft, ja, vernachlässigt wird, obwohl er auch ganz wichtig ist. Und selbst das Zwerchfell hat mit einer Wirkung auf unser Becken. Und das ist also diese Strukturen, die bilden halt dieses gemeinsame System von unserem Körper. Du hast ja eben schon so ein bisschen erklärt, du nutzt immer so Bilder und Vergleiche, um komplizierte Zusammenhänge zu erklären. Das gefällt mir immer so gut. Du hast vorhin gesagt, das Becken ist ein Verbindungsstück. Das heißt also, es verbindet die unteren Extremitäten mit dem Rumpf. Kann man das so sehen?
Ja, klar, es ist ja anatomisch klar. Es ist die Verbindungszone, wo eben der Rumpf über die Wirbelsäule auf dem Kreuzbein sitzt und das Kreuzbein ist ein Teil des Beckens da. Und dann haben wir jetzt mal diese Partie. Dann ist der nächste Verbindungspunkt das Hüftgelenk, ja. Das heißt, es gibt keine weiteren knöchernen Verbindungen, sondern das einzige ist eben der Beckenring und die Hüftgelenke sind gelenkartig verbunden. Und das ist somit gesehen eigentlich, ja, man kann es auch losgelöst sagen. Wir haben die Wirbelsäule, die zwischen der letzten Bandscheibe und dem Kreuzbein verbunden sind. Das ist ja auch keine Verknöcherung. Dann kommt das Kreuzbein drunter. Das ist zwar auch losgelöst, weil es eben mit dem, mit den anderen Ilium verbunden, also mit dem anderen Knochen verbunden sind. Also man sieht, eigentlich hat man ja nicht eine knöcherne Verbindung von ganz oben bis ganz unten, sondern eigentlich hat man den Rumpf. Der wiederum ist an einer Stelle mit dem Becken verbunden. Das ist die letzte Bandscheibe der Lendenwirbelsäule, L5-S1. Und dann haben wir das Becken und unten drunter beginnen die Hüften zu. Und dass das ganze System hält, braucht es Verbindungen nach oben und nach unten. Und diese Verbindungen sind in der vorderen Front, in der seitlichen Front, in der hinteren Front. Und wir haben nach unten betrachtet das Hüftgelenk. Ja, gut, da haben wir eine Kapsel drumherum, aber ansonsten haben wir die Muskeln, die vorne sind, die Muskeln, die hinten sind, die Adduktoren. Und dann hat man im Prinzip jetzt so wie an einem, ja, ich sag mal, wie wenn da in der Mitte der Kern ist und an beiden Seiten hängen jetzt eben entsprechende große Bauteile. Muss jetzt natürlich sagen, das Becken ist extrem stabil. Ja, das ist ja auch zum Glück so, weil man Beckenverletzungen sich wirklich nur zuziehen kann, wenn ein extremes Beschleunigungstrauma drauf wirkt. Das heißt, Stürze, Verkehrsunfälle führen eben zu Beckenbrüchen. Und das wiederum kann auch ziemlich gefährlich sein, denn gerade im Beckenbereich haben wir ja extrem viel Knochen, wieder blutbildendes Knochenmark. Zum Glück noch. Und wenn da zum Beispiel ein Knochen reißt, ein Knochen bricht, dann führt es dazu, dass tatsächlich extrem viel Blut in den Bauchraum treten kann. Und das ist zum Beispiel auch eine hohe Komplikation, wenn ein Patient mit einer Beckenfraktur kommt oder auch in die Klinik, weil sowas ist ja dann so sehr schmerzhaft, dass der eigentlich nicht mehr in die Praxis kommen kann, sondern der wird dann in die Klinik gebracht. Und da wird dann eben relativ schnell geschaut, ob im Becken, sprich mit Ultraschall, sich freie Flüssigkeit, Schrägstrich Blut befindet, weil das kann mal zu ganz viel Blutverlust führen. Und das ist ein Thema, wo man zum Beispiel bei Beckenfrakturen extremste, ja, ein sehr stringentes Notfallprogramm fährt, bis hin zu operativen Lösungen, indem man den Patienten mit Schrauben und einer Beckenfixierung quasi das Becken komprimiert, damit der Bruch stabilisiert wird. Aber wenn jemand schon mal einen Beckenbruch hat, weiß er, wie schmerzhaft das ist und wie lange man eigentlich immobil ist. Und das zeigt im Gegenzug dazu, finde ich, wie viel Bedeutung das Becken hat, wenn man eben nicht sitzen, nicht stehen kann, geschweige denn, dass man sich irgendwie bewegen kann, weil alles dreht sich übers Becken, ja.
Ja, Ich habe ja nur, ich habe einmal Muskelkater gehabt in meiner Gesäßmuskulatur. Der war so stark gewesen, ich konnte mich gar nicht auf die Toilette setzen, weil das so gut getan hat. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie das ist, wenn jemand am Becken operiert wird, ne, dann ist das ja oft noch um ein Vielfaches schlimmer. Also dann merkt man sofort, wo das Becken mit seiner Rolle spielt. Und interessant ist ja, viele Menschen von uns gehen Tausende von Schritte, also 3000, 5000, 7000, 20.000 Schritte. Wenn man Marathon läuft, macht man ungefähr 40.000 Schritte. Das heißt also, wir machen uns da keine Gedanken drüber, was dabei eigentlich passiert. Und wir sind immer so, ich sage immer so, wir sind wie ein Chef, der sich nie um seine Angestellten kümmert, sich aber fürchterlich beschwert, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und spielt das Becken auch beim Gehen eine große Rolle?
Ja, es ist ja das elementare Organ, was wir haben, wenn jemand, wie sagt man, geht und sich fortbewegt. Ja. Bei uns hängen die Beine und die Gelenke am Beckenrand unten. Und wir haben vorne die vordere Muskelpartie, wir haben hinten die hintere Partie und dazwischen werden die Beine quasi fixiert. Also ich sage mal, das ist das eine, dass man eben das Bein nach vorne bewegt. Aber jetzt muss man sich natürlich überlegen, wenn man sich auf das Bein stellt, würde man ja vom Becken her ja abkippen, weil das eine Bein muss ja irgendwie in der Luft bleiben. Und das ist ja dann das, was sehr komplexe Thema des Becken-Po-Muskelsbereich, also der Glutealmuskulatur, die auch im Prinzip, kann man sagen kann, eine der größten Muskelgruppen sind. Der Gluteus Maximus, wie der Name schon sagt, ist sicherlich eine der größten Muskeln, die wir da hinten haben und ein extremer Stabilisator des Beckens. Wir haben noch zwei weitere, das heißt dann insgesamt drei Muskelgruppen. Und die stabilisieren das Becken beim einbeinigen Beckenstand zum Beispiel. Und das ist ja eben das Filigrane. Wenn wir diese Muskulatur nicht hätten, dann würden wir hinken und wackeln wie eine Ente. Das sieht man zum Teil bei Leuten, die eine Lähmung haben, durch einen Bandscheibenvorfall oder zum Beispiel bei einer Hüftoperation, die nicht so optimal gelaufen ist, dass da zum Beispiel der Muskel durchtrennt wurde, wie es früher gar nicht so selten war, wo man noch eben die klassischen offenen Schnitte gemacht hat, seitliche Schnitte, die auch größer waren, hat man ja oft den Muskel abgetrennt, um überhaupt an die Hüfte zu kommen. Dann hat man den wieder hingenäht. Manchmal hat die Naht nicht gehalten und dann hat man den klassischen Wackelgang. Und das war das sogenannte Trendelenburgsche Hinken, so hat der Herr Trendelenburg das mal beschrieben, weil eben der Muskel, der Po-Muskel, der Glutealmuskel nicht genügend Kraft aufbringt. Und jetzt gibt es eine lustige Anekdote. Es ist tatsächlich so, dass wir Männer, lieber Thomas, im Alter leider, du weißt jetzt, was kommt, wenn du schon so lachst, ja, am Glutealmuskel verlieren. Und ich weiß nicht, warum das genetisch so vorbestimmt ist, aber wenn man jetzt die älteren Herren unter uns betrachtet im Schwimmbad oder einfach so, die haben alle ganz wenig Glutealmuskel. Also uns schmilzt irgendwie der Po-Muskel weg. Bei den Damen ist es vielleicht andersrum, aber bei uns schon. Und ich frage mich gerade, warum das so ist, weil wir brauchen ihn ja ständig beim Gehen, beim Stehen und so weiter. Aber anscheinend ist es bei der Physiologie so, dass wir auch mit ein bisschen weniger Glutealmuskel hinkommen. Also das umso wichtiger ist ja auch das Training eines Glutealmuskels.
Ja, die Ansteuerung, die verschlechtert sich halt im Alter bei allen Muskeln. Und dann kommt natürlich dazu unterschiedliche Muskelfaserverteilungen, die wir haben. Und es gibt Muskeln, die neigen im Alter dazu, kontrakt zu werden. Wir benutzen nicht gern in der Sportwissenschaft benutzen wir nicht gern das Wort Verkürzung, weil Verkürzung würde ja bedeuten, dass wirklich die Sarkomere seriell abgebaut werden. Das findet man in der Rehabilitation, findet man das. Aber wenn man jetzt so ein typisches Sarkopenie-Muster sich anschaut von Menschen, die älter werden, dann ist es so, dass diese Muskeln zum Teil kontrakt werden. Da gehört der Hüftbeuger mit dazu, da gehört der Rectus femoris, der gerade Schenkelstrecker vom Knie mit dazu, die Adduktoren. Die werden kontrakt, das heißt also, die ziehen sich sozusagen zusammen und die Abduktoren und die Hüftstrecker, wozu die Gesäßmuskulatur auch dazu gehört, die bauen halt ab, ne? Das heißt also, hier werden wirklich Muskelfasern abgebaut und da wäre es sinnvoll oder da kommt schon wieder das Krafttraining zu sprechen. Das heißt also auch hier wieder Übungen wählen, wo speziell gegen dieses, wir sprechen im Reha-Bereich von Kapselmuster, gegen so ein Kapselmuster gearbeitet wird, damit man sagt, okay, Abduktoren ist wichtig zu trainieren, es ist wichtig, die Streckmuskulatur zu trainieren, es ist wichtig, je nachdem, wie weit das schon fortgeschritten ist, auch Innenrotationsübungen zu machen, so wie man es in der medizinischen Trainingstherapie macht. Das bringt wirklich viel. Ich habe ja immer so Bilder im Kopf und für mich ist das so, das Becken, das kann man sich so vorstellen, wie so ein großer Hauptbahnhof. Das heißt also, hier laufen alle Verbindungen zusammen und wenn dann irgendein Knotenpunkt eine Störung hat, dann hat das natürlich Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk. Und ich denke, du hast ja schon gesagt, es ist ganz wichtig, dass man mit einem ganzheitlichen Ansatz sich das Ganze anschaut. Ich hatte mal Probleme am Knie und dann hat der Orthopäde zu mir gesagt, dann machen wir gleich mal ein Röntgenbild vom Hüftgelenk und schauen uns mal das Iliosakralgelenk an. Und da war ich auch im ersten Moment, ne, habe ich gesagt, okay, ich habe es am Knie und der hat sich nicht nur das Knie angeschaut, sondern auch die Nachbargelenke. Ne? Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Und zum Beispiel auch im Alltag ist es immer wieder das gleiche Muster, dass wir Patienten haben, die von Knieschmerzen klagen und wir das Knie untersuchen und denken, ja, es ist eigentlich nicht wirklich schmerzhaft, man kann keinen Schmerzpunkt eruieren oder herausfordern. Dann muss man immer aufpassen und das ist natürlich gerne auch ein übersehener Punkt, dass sehr häufig die Schmerzen, die im Knie stattfinden, von der Hüfte kommen. Warum ist es so? Weil wir haben einen großen Nerv, den Nervus obturatorius, der quasi über die Hüfte in den Oberschenkel zieht und endet mehr oder minder am Knie. Und wenn jetzt an der Hüfte irgendeine Pathologie ist, eine Erkrankung, eine Reizung, ein Erguss oder irgendwas in der Richtung, dann werden die Schmerzen projiziert. Das heißt, die werden im Prinzip bis zum Knie projiziert. Und deswegen haben die Leute dann das Gefühl, dass das Knie wehtut, dabei ist es am Ende doch eine Projektionssituation und keine eigentliche Ursache. Deswegen sage ich ja, und oft können zum Beispiel Schmerzen, die im ISG sein, auch im Oberschenkel hinten, also in der Hinterseite zum Beispiel eine Rolle spielen. Ich habe schon Fälle gehabt, wo zum Beispiel das ISG gürtelförmig ausstrahlt, dass man sagt, Mensch, ist das vielleicht eine Bandscheibe oder sowas? Ja, da muss man einfach mal sagen, es ist ganz schwierig, durch Befunde, die man tastet oder durch Aussagen des Patienten gleich zu sagen, woher kommt das Problem, gerade wenn es ums Becken geht, weil es so komplex ist, ja.
Die Biomechanik ist ja so eine interessante Geschichte. Da gibt es schöne Untersuchungen, wie hoch die Kräfte sind in unserem Becken. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und wir laufen, da hat man ja eine Aufprallphase und in dem Moment, wo man aufprallt, dann kann man sagen, man hat so das Zwei- bis Dreifache von unserem Körpergewicht hat man dann in dem Moment auf unserem Becken. Und das sind natürlich enorme Hebelkräfte, die da wirken. Ich habe eine Untersuchung mal gelesen beim künstlichen Hüftgelenk. Da haben sie so einen Drucksensor eingebaut und da haben sie beim Stolpern 800 Kilo Belastung gemessen. Also da sieht man, dass das brutal ist, was unser Becken da dementsprechend so abfängt. Und ja, jetzt geht es ja um das Thema Stabilität, ne? Du hast ja gesagt, das Becken, das braucht eine gewisse Stabilität. Jetzt denken wir natürlich direkt an Muskeltraining, aber die Stabilität, die entsteht ja häufig eigentlich im Gehirn, weil der Muskel ist doch nur ein Organ. Was also das ausführt, was es ausführt, was eigentlich gemacht werden soll. Wie meinst du das? Wie siehst du das?
Ja, es liegt an der hohen Zahl an Muskeln, die am Becken angewachsen sind. Ja, wenn wir jetzt von außen nach innen gehen, wir haben Muskeln der Bauchmuskulatur, die am Beckenkamm festgewachsen sind. Wir haben den Hüftbeuger, der durch das Becken zieht. Wir haben lumbale Muskeln. Wir haben ja auch eine Muskelgruppe, die im Becken sitzt, wie außen, die Glutealmuskeln, die Po-Muskeln, der Hüft. Quadrizeps, also Oberschenkelmuskel, hängt ja auch dran. Wir haben genauso die Hamstrings, also die hintere Seite der Muskelgruppen. Und das ist ja dann alles wie ein sehr filigranes System aufgespannt. Und deswegen glaube ich, dass das elementar ist, wenn eine Bewegungskette gestört ist, zum Beispiel an der Hüfte. Beispiel auch, wenn jemand eine schwere Hüftarthrose hat. Ja, das heißt, die Beweglichkeit des Hüftgelenks massiv eingeschränkt ist, vor allem in der Rotation, in der Abkippung, in der sogenannten Abduktion, wie auch nach oben, nach hinten, also sprich alle Bewegungsebenen stark geschränkt sind, dann ist es natürlich folglich fast immer so, dass diese Patienten auch mit Rückenschmerzen spätestens nach ein paar Wochen oder vielleicht nach ein paar Monaten kommen, weil die gesamte Minderbewegung im Hüftgelenk wird natürlich übers Becken übertragen. Ja. Und das heißt, wir kommen dann letztendlich von vorne, wo das Hüftgelenk ist, über den Ring bis nach hinten. Dann haben wir die Iliosakralgelenke, dann haben wir vielleicht ein bisschen Verschleiß am unteren Rücken und schon überträgt sich das. Und das kann man auch umgekehrt sehen, wenn jemand, der ständig mit Rückenschmerzen rumläuft und unten am ISG Probleme hat und eine Arthrose hat und er wird operiert, dann ist es tatsächlich manchmal schlagartig besser, dass die Schmerzen total verschwinden. Und das merkt man daran, dass der Patient zum Beispiel zur Kontrolle seines Hüftgelenks kommt, aber nicht mehr wegen seinen Rückenschmerzen. Und das ist dann oft so, dass sich dann dieser Knoten löst. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man eigentlich immer so ein bisschen darauf achtet, wenn jemand sagt, ich habe so Beckenschmerzen etc. Klar, gibt es viele Möglichkeiten im internistischen Bereich an den Darmentzündungen und Prostata-Geschichten. Also es gibt schon eine ganze Haufen, viel mehr wahrscheinlich, die man unbedingt berücksichtigen muss. Aber am Ende ist es so, dass wenn eine Störung in der Kette ist, dann ist meistens das Becken das, was es dann, ja, ich würde sagen, signalisiert.
Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit über die Muskeln und sozusagen über die Hardware, ne? Und das Gehirn, das ist ja die Software. Und das bringt ja nichts, wenn du eine perfekte Hardware hast, aber die Software fehlt. Und wir haben ja verschiedene Sinne und da gibt es immer den sogenannten sechsten Sinn, über den wir uns ja gerne unterhalten, wenn wir dann anfangen, über den Sensor Pro zu reden. Das ist die sogenannte Propriozeption. Was versteht man darunter?
Ja gut, du, wir haben ja natürlich Muskelgruppen, die auf unsere Ansteuerung hin funktionieren. Das heißt, wir können das unter willkürlichen Muskelkontraktionen abspeichern. Heißt, wir sagen, wir möchten uns jetzt auf das Bein stellen. Dann tun wir eben die Muskeln ansteuern, die uns bewusst sind. Aber im Hintergrund passieren ja noch ganz andere Mechanismen. Wenn wir uns jetzt auf das Bein stellen und konzentrieren uns nur auf den Quadrizeps, auf den Oberschenkel, dann würden wir wahrscheinlich relativ schnell umfallen. Deswegen, ich glaube, dass die Tiefenmuskulaturen, die Propriozeptionen, die damit zusammenhängen, meiner Ansicht nach ganz entscheidend sind, weil es sind wiederum auch Muskelketten, die miteinander agieren. Und oft trainieren wir ja eben funktionell, weil wir sagen, wir trainieren nicht nur eine Muskelgruppe, sondern verschiedene Muskelgruppen gleichzeitig. Und gerade diese Tiefenmuskulaturen, diese Rezeptoren, diese Antennen, die die Tiefenmuskulatur ansteuern, sind die, die wir nicht willkürlich ansteuern, weil wir sagen, ich trainiere jetzt den Beckenboden, sondern ich kann ihn nur trainieren, weil ich ihn vielleicht durch bestimmte Übungen ansteuere. Aber ich kann diese Muskelgruppe nicht direkt ansteuern. Und umso wichtiger finde ich es, dass wenn jemand zum Beispiel nach einer Verletzung oder nach einer Gehstörung, sei es durch eine Operation, gewollt, ungewollt, Hüftprothese, Knieprothese oder vielleicht nach einem schweren Unfall mit einem Oberschenkelhalsbruch, eben auch ein sehr ausgiebiges Beckentraining bekommt. Ja? Und das ist ganz entscheidend. Denn sonst funktioniert der Oberschenkel vielleicht, aber es nützt ja nichts, wenn der Becken es nicht stabilisieren kann.
Wir hatten mal ein Webinar, kann ich mich noch erinnern, da war ein schöner Satz: Der Körper denkt nicht in Muskeln, sondern der Körper denkt in Bewegungen. Das heißt also, man kann sich das vorstellen im Kopf, wir haben eine riesengroße Schaltzentrale und da wird alles verarbeitet, was ankommt. Das heißt, wir haben Nervenbahnen, die befinden sich in den Gelenken. Da gibt es Stellungsmelder, da gibt es Druckrezeptoren, es gibt Beschleunigungsrezeptoren, es gibt Entstellungsrezeptoren, es gibt Schmerzrezeptoren. Dann haben wir in der Muskulatur haben wir Sensoren, die melden uns, wie stark ist der Muskel angespannt, wie stark ist die Spannung in der Sehne. Und dann natürlich auch über Gleichgewichtssinn, wie verändert sich meine Position im Raum. Das heißt also, alle diese Informationen, die stammen ja von Millionen kleinen Sensoren. Und wie gesagt, die müssen ja im Gehirn verarbeitet werden. Und der Körper versucht ja immer, die Bewegung permanent anzupassen. Und diese Stabilität, diese autonome Stabilität, die wollen wir ja trainieren. Und da sind der Der Felix und ich, wir sind ja richtige Fans von dem sogenannten Sensor-Pro. Sensor-Pro ist ein Gerät, wo man auf zwei breiten Bändern steht. Das kann man sich vorstellen wie so eine breite Slackline. Diese Bänder, die sind ein bisschen elastisch. Das heißt also, man kann da schön Gewichtsverlagerungen machen. Da ist vorne ein Monitor, wo man also verschiedene Programme trainieren kann. Da gibt es Gummibänder, die man dann aus verschiedenen Richtungen diagonal vor, zurück, von unten nach oben zieht. Und all diese Veränderungen, die müssen natürlich dann im Gehirn verarbeitet werden und die Muskulatur muss dementsprechend angesteuert werden. Und diese Ansteuerungen, die verlieren wir im Alter auch. Und deswegen ist es besonders wichtig, auch diese Stabilität zu bekommen. Und wenn man jetzt so einen Einbeinstand sich anschaut, ja, wenn man das kann, ist das ja easy. Und wenn man sieht, wir waren in einer Yogastunde gewesen und da haben wir uns, ich weiß nicht, wie die Übung heißt, wir standen dann auf einem Bein, das andere Bein war angewinkelt zur Seite und der Fuß, der stand so seitlich am Oberschenkel, ne? Und dann stand man da irgendwie so wie so ein Baum, ich weiß es nicht, wie die Übung heißt. Und da waren wirklich Leute dabei gewesen, die haben das nicht geschafft, da ruhig zu stehen, ne? Die sind da hin und her gewackelt und da ist es halt so, dass dann diese zahlreichen Korrekturbewegungen, dass die da noch nicht richtig funktionieren.
Ja, und das macht ja die Komplexität aus letztendlich, dass wir einfach eine so hohe Zahl an Muskelgruppen haben, um einfachste Haltebewegungen wie das Stehen, ja, was ja für uns ein völliger Automatismus ist. Deswegen müssen diese Muskelgruppen aufeinander abgestimmt werden. Und wenn schon mal jemand eine Störung im piriformis Muskel, also ein Muskel, der im Po-Muskel ist, hat, dann weiß, wie schmerzhaft es ist, sich hinzusetzen oder das Bein über das andere zu schlagen oder in einen Ausfallschritt zu gehen. Also da weiß man eben, was das bedeutet, wenn nur eine Muskelgruppe aus der Reihe tanzt.
Ja, ich meine, die Wissenschaft, ich bin ja immer so am Studienlesen und dann sieht man ja, da hat sich ja das Verständnis mit diesen ganzen Zusammenhängen, das hat sich ja in den letzten Jahren enorm verändert. Ich meine, du kennst das selber. Früher hat man mehr auf die strukturellen Schäden geschaut. Heute schaut man, wie du schon sehr gut am Anfang auch erklärt hast, schaut man auf diese Komplexität und schaut sich dann dementsprechend auch an, wenn Leute, wie du gesagt hast, am Knie Schmerzen haben, dass die dann Probleme in der Hüft- und Beckenkontrolle haben. Das heißt, auch bei Rückenschmerzen, hast du schon gesagt, ist das Becken oft betroffen. Und da ist es manchmal so, da haben zwar die Leute genügend Muskulatur, aber sie schaffen es einfach nicht, diese Muskulatur richtig anzusteuern. Da bin ich wieder beim Orchester. Das heißt, der Dirigent, der steht da vorn und der zeigt, was die Leute machen sollen. Und die Musiker wissen aber nicht und fangen da an, irgendwann darum zu torpeden oder irgendwie mit der Trommel darum zu hauen. Und dann hört sich das natürlich schrecklich an. Und um das, es geht also um Timing, es geht um Kontrolle und um Koordination. Und da denke ich natürlich, da sind diese Gleichgewichtskoordinationsübungen besonders wichtig.
Wir haben auch bei uns in der Sprechstunde nutzen wir ein sehr aufwendiges Bewegungsmess. Ja, ich würde sagen, fast schon ein Konzept, ja. Weil wir wissen ja, wenn jemand geht und steht, behält sich das Becken natürlich anders, wie wenn er zum Beispiel läuft. Und es gibt Möglichkeiten, dass man zum Beispiel eine Beckenvermessungsthematik zum Beispiel in Bewegung macht, indem der Patient zum Beispiel auf einem Laufband leicht oder langsam geht oder läuft und dann von vier Kameraseiten eben ausanalysiert wird. Und dabei stellt man dann eben fest, ob er zum Beispiel im Becken eher einknickt, Schrägstrich Hüfte einknickt, weil im Becken selber lässt sich ja sowas nicht machen. Aber diese filigranen Abkimmungen deuten ja wieder darauf hin, wo denn mögliche muskuläre Defizite sind. Abgesehen davon, dass vielleicht auch die Knochenstruktur eine Rolle spielt, aber wenn wir die jetzt nicht haben, dann ist es ja manchmal so, dass bestimmte Muskelgruppen einfach nicht angesteuert werden, so wie du richtig gesagt hast. Und das ist ja nicht nur eine einfache Aufgabe, die wieder zu erreichen, sondern da muss man leider über den komplexen Trainingsweg gehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gibt es einfache Bodenübungen, es gibt auch komplexe Geräte, das ist der zum Beispiel so ein Balance Board, wie man sich das vorstellt. Das ist im Prinzip eine Platte, die ständig bewegt wird, wie man austariert. Aber dann natürlich, sobald man irgendwo einen einen Impuls gibt zur Seite, dass es dann wegkippt, dass es dann eben vom Körper ausgeglichen wird. Also man kann mit solchen Tricks, finde ich, ganz gut bestimmte Areale ansteuern. Aber es ist halt nicht so einfach, wie zum Beispiel die Schulter aufzutrainieren, indem man vier Muskelgruppen hat und die trainiert man dann einfach.
Ja, und da würde ich dann sagen, da kommen dann wieder die Trainer ins Spiel. Und ich finde, da sollte man auch mal vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, ich hole mir da einen Personal Trainer, der das alles kontrolliert und dementsprechend auch Übungen macht, um das zu verbessern. Und das, ich weiß nicht, ob da ein Instagram-Video oder ein YouTube-Video ausreicht. Das kann gut sein, dass es da tolle Videos gibt. Das Problem ist immer nur, dass derjenige, der das oder die Person, die das Video gedreht hat, die sieht ja nicht, wie ich die Übung nachmache und wahrscheinlich wird die Hände über dem Kopf zusammenrollen, wenn die dann sieht, wie ich die Übung mache. Und deswegen macht es Sinn, dass man sich also da auch einen Personal Trainer nimmt. Und das ist ja auch bei uns in den Primetime Fitnessstudios, ist es ja auch so, wir legen da extrem viel Wert drauf. Und deswegen auch hier immer wieder, holt euch einen Trainer, holt nicht ein Video, schaut euch einen Trainer, sucht euch einen Trainer aus, wo ihr auch gutes Gefühl dabei habt, wo er versteht, was er euch erklären möchte. Und dann trainiert einfach mal eine Zeit lang und da werdet ihr sehen, gerade solche Geschichten, wenn die Harmonie, das Muskelzusammenspiel nicht richtig funktioniert, da kann man oft durch gute Übungen kann man das alles verbessern und dann ist das wie ein Orchester, was dann plötzlich schön im Takt spielt und dann funktioniert das auch gut. Jetzt haben wir schon, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, Entschuldigung, du hast vorhin schon ein bisschen angesprochen, was ja Millionen von Menschen betrifft, das ist das Thema Rückenschmerzen. Und da hast du ja schon gesagt, dass da auch das Becken mit beteiligt ist, dass es da viele Nerven gibt. Und da will ich gern nochmal nachhaken. Weil, wie gesagt, du sagst ja auch, das tut im Rücken weh, aber in Wirklichkeit ist das Problem im Becken. Und du hast gesagt, ihr habt da eine Diagnostik, ihr macht da eine Ganganalyse. Wahrscheinlich auch eine Laufanalyse, je nachdem, wenn es Sportler sind. Und daraus ergeben sich dann Trainingsprogramme.
Genau, es ist eben wichtig zu sehen, wie verhält sich das Becken im Stehen. Meistens stabilisiert sich das aus, aber sobald ich ein Bein hebe, gibt es Veränderungen. Und da ist es natürlich die Frage, ist es jetzt nur das Heben des Beines oder ist es die Bewegung nach vorne, dass das Becken verkippt möglicherweise, oder auch erst beim Laufen. Also das ist dann wichtig, dass man zum Beispiel den Patienten erstmal hinstellt, dann lässt man ihn gehen und dann gibt man die Bewegung rein und misst dann dreimal im Prinzip nach, ob sich da wirklich was signifikant verändert. Und das ist dann oft das Thema, dass wir dann darüber stolpern, dass möglicherweise eine Bewegungseinschränkung im Becken, Hüftbereich eine Rolle spielt, weil eben der Hüftbeuger zu kurz ist oder weil eben der sogenannte Ischokoral, also die hintere Beinmuskulatur, die Hamstrings zu kurz sind. Also das spielt alles eine Rolle. Und bei dieser Ganganalyse oder dieser Laufanalyse lässt sich das halt eben wunderschön eben auch ausgleichen. Wenn zum Beispiel ein Beckenschiefstand ist, dann würde man sagen, okay, wir gleichen die Seite etwas aus, wir heben das durch eine Einlage an und dann messen wir nochmal und sehen auf einmal, jetzt stimmt das. Dass wir wissen, man kann das quasi sehr dynamisch und sehr lebhaft messen. Und das ist so ein Thema, was natürlich im Alltag wichtig ist, weil sonst wird da einfach nur nach Schema F umgegangen, dass der Patient angeschaut wird, naja, wie ist der Beckenstand, naja, ein bisschen schief, Einlage, zack und tschüss. Also im Grundsatz ist es so, dass ich gelernt habe, eigentlich, ich würde sagen, mindestens 50, 60% der Patienten, die entweder zu mir kommen, weil sie nur Einlagen brauchen, die hinterfrage ich natürlich und denke mir, warum muss dieser Mensch jetzt schon wieder oder immer noch Einlagen tragen? Das andere ist natürlich, ja, dass man mit Einlagen ja auch vieles kaputt machen oder verschlechtern kann. Ja. Stell dir mal vor, weil halt jemand, der hat einen Beckenschiefstand, ja, und der würde jetzt laut der Messung bei der einfachen Handmessung oder wie wir es gern früher gelernt haben, wie unsere alten Chefs so Bretter runtergelegt haben, Holzscheiben und gesagt haben, so, Herr, zum Assistenten, neuer Dr. Sölle, Sie sehen dabei ein Bein, ein Zentimeter Differenz und bitte schreiben Sie in den Einlagen einen Zentimeter aus. Und ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, weil viel zu sehr eben um die Funktionalität des Beckens nicht betrachtet wird. Und deswegen heißt nicht, dass jedes Schiefstand, jeder Schiefstand im Becken auf einmal mit einer Einlage ausgeglichen werden muss. Und das ist das Entscheidende, dass man nochmal etwas nachdenkt und innehält, wenn jemand sagt, er hat Beckenschmerzen oder er hat angrenzende Hüft-Oberschenkelschmerzen, vielleicht untere Rückenschmerzen, gehört für mich das Becken immer in diese Untersuchung mit ein.
Ja, ist ja klar, ne? Das Becken ist ja ein Fundament vom Rücken sozusagen, von der Wirbelsäule. Und wenn da Probleme sind, dann ist natürlich der Turm, unsere Wirbelsäule, dementsprechend natürlich auch relativ schwierig in den Griff reinzukriegen. Und ich kenne das auch mit den Einlagen und ich kenne das auch von Leuten, die ins Studio kamen und dann gesagt haben, seit ich die Einlagen habe, ist es schlimmer geworden. Also es war nicht so, dass jeder da geholfen kriegt, ne? wenn er da Einlagen kriegt. Jetzt haben wir
genau so ist es.
Bei der Rückenmuskulatur, da will ich noch ein bisschen bleiben. Viele Menschen berichten ja von Verspannungen im unteren Rücken. Ist das dann wirklich ein Zeichen von Schwäche?
Das würde ich nicht sagen. Also ich würde nicht sagen, dass automatisch eine Muskelverspannung eine Erklärung für eine Schwäche bietet. Nein, ich denke, grundsätzlich ist der Muskel natürlich ein Organ, das nicht selbstständig arbeitet, sondern es kriegt einen Stimulator, das heißt, es ist ein Schmerzreiz. Der Schmerzreiz kann vielfältig sein. Es kann ein eingeklemmter Nerv sein, es kann eine Entzündung sein, es kann eine falsche Bewegung, die an einem kleinen Wirbelgelenk zur Entzündung geführt hat. Also der Muskel an sich, der geht dann in einen Spannungstonus und versucht, diese Region stillzulegen. Natürlich ist es schon so, dass ich auch Patienten habe, wo ich sage, naja, jetzt schauen Sie sich doch mal an, was Sie für eine Belastung haben im Alltag. Ja, sei es, weil Sie halt schwer körperlich arbeiten, weil Sie dies oder jenes machen. Sondern sage ich immer, die Belastung, die Sie haben, ist hier oben. Die Belastbarkeit scheint vom Muskel hier unten zu sein. Also dieser Gap ist natürlich ein Problem. Also anders gesagt, wenn wir die Belastung reduzieren könnten, das ist allerdings natürlich nur in der Theorie möglich, sage ich, dann würde es ja wieder passen. Aber das geht nicht. Man kann nicht sagen, ich möchte das nicht mehr arbeiten, ich möchte nicht mehr das tun. Da werden wir relativ schnell in die Röhre schauen. Also muss man sagen, kann ich die Belastbarkeit etwas anheben? Und da sind wir mit dem Thema, wo du sagst, naja, ist es doch vielleicht eine Schwäche im Rücken? Dann kann man das nicht so pauschal sagen. Aber man kann sagen, es kann so sein, dass man durch eine Abschwächung der stabilisierenden Muskeln Schmerzen im Beckenbereich bekommt, dass der Hüftbeuger zu kurz ist, dass es dann so eine Kettenreaktion gibt. Also ich möchte nicht ausschließen, aber ich sage mal, ich glaube, dass die häufigste Form sicherlich eine andere Ursache ist als einfach nur ein schwacher Rücken.
Ja. Ein anderes Wort, was man auch häufig hört, ist immer diese sogenannte dynamische Beinachse. Und da hast du ja schon vorhin gesagt, dass es halt wichtig ist, einen Patienten sich genau anzuschauen. Und ich musste schmunzeln, wo du gesagt hast, da eben stehen, ne? Da einmal an Darmbeinkamm rechts, einmal an Darmbeinkamm links greifen. Das war ja früher so die gängige Methode, zu sagen, oh ja, das Becken ist schief, da muss man eine Einlage machen. Und du hast ja schon schön gesagt, das ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt stehe oder ob ich gehe oder ob ich laufe oder ob ich springe oder ob ich jetzt Treppen steige. Das heißt also, wenn man, ich glaube, das muss man sich alles genau anschauen, um da auch differenziert zu sagen, wo setzt man da den Hebel an.
Ja, total. Das ist vielleicht die wichtigste Quintessenz des Webinars heute, dass man immer wieder den Augen öffnet, über den Tellerrand schaut und das Thema mit dem Beckenbereich definitiv mit in die Untersuchung einbezieht, ja.
Mit dem ISG-Gelenk, da hört man ja auch immer wieder, ich habe eine ISG-Blockade und ich benutze da gern so eine Metapher auch, die Kupplung im Auto, das ist das ISG-Gelenk, kann man sagen, das ist so wie die Kupplung im Auto, ne? Das heißt also, das ist nur ein kleiner Tritt, ne? Und der sagt, ist der Gang drin oder ist der Gang draußen? Das heißt also, die Kupplung bewegt sich zwar nur wenig, aber trotzdem ist es entscheidend, dass die Kraftübertragung funktioniert. Und da denke ich, ist auch wichtig, dass dieses ISG-Gelenk, also Kreuzbein-Darmbein-Gelenk, dass das richtig funktioniert. Und kommt dann der Hüftbeuger, ne? Also, jetzt könnte ich ja sagen, es gibt ja diese überspitzte Aussage, Sitzen ist das neue Rauchen. Und da kommt wahrscheinlich auch vielleicht diese Beweglichkeitsdefizite her durch das vor allem zu lange Sitzen und vor allem dann keine ausgleichende Bewegung.
Ja, das Problem ist einfach, jede Muskelgruppe, die nicht wirklich benutzt wird in seiner vollen Länge, wird natürlich sagen, dann stelle ich auch die Arbeit ein und konzentriere mich auf mein Standardbewegungsradius. Ja, das ist jetzt sehr allgemein gesprochen, aber im Endeffekt trifft es an den Hüftbeuger, wenn ich mich jetzt ständig in einer bückenden oder sitzenden Position befinde, dann ist der Hüftbeuger ständig in einer ja, wie sagt man, relaxierten, entspannten Art. So, das heißt, wenn der jetzt nicht unter Spannung gerät, dann wird er sich natürlich zusammenziehen. Das heißt, der wird sich verkürzen, weil er sagt, ich brauche die Länge nicht mehr, also mache ich mich so kurz wie notwendig. Nur das führt wiederum dazu, dass Leute eben, wenn sie gehen und das Bein nach hinten strecken, einfach nicht mehr richtig nach hinten kommen. So, und dann geht der Zug vom Bein bis hin zur Wirbelsäule. Dann kann es passieren, dass man zum Beispiel stark ins Hohlkreuz gezogen wird, weil wenn natürlich dann der Hüftbeuger von vorne zieht, kann es dazu führen, dass zum Beispiel der Wirbelkanal enger wird und dass die kleinen Wirbelgelenke stark aufeinander arbeiten und vielleicht die Bandscheibe sich schon etwas verändert hat. Also so gesehen würde ich sagen, ist der Hüftbeuger, gerade auch bei der Physiotherapie, das ist ja ganz entscheidend, dass man immer wieder den Therapeuten auch darauf hinweist, möglicherweise auf eine Hüftbeugerverkürzung. Und ich sehe ja auch im Endeffekt im Studio, wenn ich trainiere, gebe ich ganz offen zu, müsste ich viel häufiger den Hüftbeuger dehnen.
Ich glaube, das kann ich auch zugeben, das müssen wir alle machen. Aber das ist ja auch eine Übung, die nicht so viel Spaß macht. Und zweitens, das zieht ja auch unangenehm. Und dann macht man lieber noch zwei Sätze Bizeps Curl, weil das sind dann die Lieblingsübungen. Natürlich, da ist auch wieder der Trainer da. Und der Trainer, der sagt uns dann, die Übung, die müssen wir machen. Und dann machen wir Übungen, die wir sonst nicht machen würden. Und das ist schon mal ganz wichtig. Du hast vorhin noch was gesagt und da wollte ich noch mal drauf mit Schmerzen. Ne? Oft ist es ja so, wenn die Leute Schmerzen haben, da sagen sie direkt, das ist ein Gewebeschaden. Ist das immer richtig?
Also ein Schaden heißt ja nicht automatisch, oder andersrum, ein Schmerz heißt für mich nicht automatisch, dass schon eine Struktur verändert ist. Wir haben ja sogenannte Schmerzfasern, das sind sogenannte Schmerzrezeptoren, an denen hängen sozusagen die kleinen Schmerzantennen und die erfassen irgendwo einen Reiz. Ja,
Ja.
es kann eine Verletzung sein, dass irgendwo an der Sehne ein Riss entsteht, wo dann Schmerzstoffe, Botenstoffe ausgesendet werden, die wiederum diese Schmerzantennen aktivieren und damit den Schmerz erzeugen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine muskuläre Dysbalance habe im Becken, dass der Hüftbeuger links verkürzt ist, rechts nicht und mir dann möglicherweise mein Becken sozusagen in sich etwas mitdreht, dann kann es passieren, dass zum Beispiel am Iliosakralgelenk die Schmerzrezeptoren ein Signal bekommen und dann feuern die ihr Schmerzsignal ab und schon haben wir den Schmerz. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist ein Schmerz kein Kriterium für eine Verletzung im Sinne von Muskelabriss oder Gelenkentzündung oder Gelenkarthrose. Es kann auch einfach nur eine Verkürzungsthematik sein. Und diese Verkürzungsthematik haben wir nun mal am Becken, weil eben so wahnsinnig viele Muskelgruppen da dranhängen. Und das eben ist auch dieses klassische Thema zum Beispiel mit dem Piriformis-Muskel, der hinten ja ein Po-Muskel ist, ist ja einer der wichtigsten oder der Außenrotierer der Hüfte, der sehr horizontal durch den Po-Muskel läuft, wo man immer wieder dem ein bisschen nachsagt, dass er ja auch den Ischias ein bisschen einklemmen würde und oft ist der Piriformis verkürzt, man hat die Schmerzen im Po-Bereich und denkt sich, naja, das ist schon der Piriformis, wenn man dann reindrückt. Also grundsätzlich ist der Piriformis wie jeder Muskel auch empfindlich oder anfällig für Verkürzungen, das ist ja gar keine Frage. Problematisch ist es deswegen auch, weil der Piriformis von hinten betrachtet direkt auf dem Ischiasnerv liegt. Wenn also der Piriformis jetzt tatsächlich zu sehr hart und durch eine harte Spannung irritiert wird, dann kann es passieren, dass die Ischiasnervenfastikel, also sprich Nervenstränge, komprimiert werden und Schmerzen bereiten. Also ich will nur mit sagen, dass ein Schmerzsignal im Beckenbereich nicht automatisch heißt, dass da irgendwas kaputt ist oder irgendwas zerstört ist oder was verschlissen ist, etc. Es kann sein, aber es muss nicht sein.
Ich versuche das immer so zu erklären wie eine Alarmanlage. Ne? Wenn eine Alarmanlage auslöst, dann heißt das ja noch lange nicht, dass unbedingt ein Einbrecher schon im Haus ist. Kann ja auch sein, dass die einfach zu scharf eingestellt ist. Dann rennt halt von mir aus eine Katze oder ein Marder oder bei uns sind die Waschbären vorbei und dann piepst das Ding. Und so ähnlich ist wahrscheinlich auch das Nervensystem. Das heißt also, dass die Nerven einfach schon bei kleineren Belastungen dementsprechend aufrufen. Und das ist eigentlich das, wo man sagt, das ist wichtig. Und jetzt kommt es aber, die Regeneration ist ja auch immer so ein Thema. Das heißt also, wenn man Schmerzen hat, das kann natürlich auch entstehen, wenn man einfach zu wenig Regeneration hat. Das heißt, zu viel Stress sorgt für Anspannung. Zu wenig Schlaf sorgt dafür, dass sich die Bandscheiben nicht richtig regenerieren. Einseitige Belastungen, wie jetzt zum Beispiel das Sitzen den ganzen Tag, ne? Dazu noch die psychische Komponente. Das alles wirkt sich ja letztendlich dann mit auf die Schmerzen aus. Und das denke ich mal, und da ist es immer individuell wichtig, durch eine ausführliche Diagnose, jetzt bei dir in der Praxis, bei uns auf der Trainingsfläche, halt herauszufinden, wo sind die Schwachstellen und wo kann man da unterstützen. Und manchmal ist es vielleicht 1-2 Stunden Schlaf mehr und vielleicht ein paar Übungen, Atemübungen zwischendurch einfach mal sich rausholen, eine kleine Insel schaffen und dann mal so auf dieser Insel kurz verschnaufen, sozusagen gedanklich natürlich, und um dann einfach mal den Stressbereich so ein bisschen abzubauen. Und ich denke, das bringt eigentlich schon ziemlich viel.
Ja, da gebe ich dir recht. Man muss halt immer nur ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich jetzt sehr viel über den Bewegungsapparat sprechen. Es ist natürlich nicht ohne weiteres so, dass gerade Becken, untere Bauchbeckenbeschwerden natürlich auch organische Natur sind, ja.
Ja.
Und man darf nicht vergessen, gerade bei den Damen, die gynäkologischen Themen wie Zysten im Eierstockbereich oder auch im Uterusbereich, das sind natürlich ganz komplexe Sachen, die da im kleinen Becken passieren, die zu Schmerzen führen. Also das heißt jetzt, wenn man jetzt gerade Schmerzen im Becken hat und dann kategorisch nur orthopädisch sucht, dann muss man aufpassen, dass man was Fulminantes nicht übersieht. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das Ganze im Blick hält und ein bisschen über den Teller anschaut.
Ja. In den letzten Jahren hört man immer häufiger den Begriff Faszien. Also vor 30, 40 Jahren gab es den Begriff Faszien, glaube ich, da gab es eine Thoracolumbalfaszie und eine Abdominalfaszie, glaube ich. Und dann war das Thema mit den Faszien halt relativ schnell erledigt. Aber jetzt werden die Faszien als die eierlegende Wollmilchsau durch die ganzen Medien getrieben. Ist das wirklich so komplex auch haltbar? Wie würdest du das aus deiner Sicht sagen? Oder ist das nur ein Tool von vielen?
Also ich lehne mich da jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, auch wenn es vielleicht der ein oder andere Osteopath oder Manualtherapeut etwas aufschreckt. Also wenn man jetzt mal die Kirche im Dorf lässt, der Faszie ist nichts anderes wie die Umhüllung einer Muskelgruppe. Der Muskel ist weich, er dehnt sich aus, er zieht sich zusammen. Damit er aber eine Struktur behält, gibt es eben eine Hülle. Und die ist recht derb, also die ist auch so gesehen schwer verletzbar. Das Erste, was man sagen muss, auch in dieser Hülle befinden sich ganz viele Fasern, Schmerzfasern, Durchblutung. Das heißt, der Muskel wird dadurch auch etwas versorgt und innerviert. Aber eine Faszienverkürzung oder oft wird auch von einer Faszienverklebung gesprochen. Das sind, ich sag mal, eigentlich Bilder, die aus der Fantasie herauskommen, weil eine Faszie kann sich nicht verkürzen, der Muskel kann sich verkürzen, aber nicht die Faszie. Ja, und eine Faszienverklebung gibt es auch nicht, weil zwei Faszien, die nebeneinander liegen, die gleiten aneinander, aber die können ohne Muskelverletzung, wenn da jetzt jemand sich einen Bindfaden durchnäht, okay, dann kleben die aneinander und sind vernäht, aber an sich gibt es nicht, dass das verklebt, verkürzt, ja, aber nicht die Faszie, sondern eher die Muskulatur. Was natürlich richtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel mit einer Faszientherapie anfangen, wenn wir jetzt sagen, was machen wir denn da? Wir gehen mit einer Faszienrolle drauf, wir gehen mit einer Faszienpistole drauf, wir gehen mit Kugeln, Rollen und so weiter drauf, dann tun wir ja nichts anderes, als dass wir mit Druck von außen auf die Faszie und den Muskel drücken. Ja, da gibt's der Druck geht ja durch und so weiter. erreichen wir natürlich zum Beispiel, wenn wir mit einer Faszienrolle arbeiten, eine extreme durchblutungsanregende Wirkung im Muskelbereich. Das bedeutet, dass der Muskel stark anschwillt durch den hohen Druck, dann baut sich diese Schwellung wieder ab. Das bedeutet, da bewegt sich was, ja, auf Gefäßebene. Ja. Aber wir können die Faszie nicht isoliert behandeln, ja, das geht nicht. Wenn ich mit der Faszienpistole draufgehe und Druck aufgebe, dann geht der natürlich diese Wellenenergie durch die Faszie an den Knochen, an den Muskel. Das heißt, im Prinzip ist es so, die Faszie selber ist so gesehen eine Hülle mit vielen Schmerzfasern. Die kann Schmerzen bereiten, wenn sie unter Spannung steht. Wenn sie zum Beispiel unter einer Schwellung im Muskel passiert, dann muss man zum Beispiel die Faszie auch auftrennen, ja, wenn sie zum Beispiel zu einem Compartment-Syndrom kommt. Aber im Grundsatz würde ich sagen, sind Faszien eine sehr stark momentan modernisierte und sehr überbewertete Thematik, weil sie natürlich dazu führen, dass man Faszientherapien anbieten kann, Faszienrollen anbieten kann. Es ist schon auch ein bisschen der Markt, der halt jetzt nach was Neuem sucht und dann hat man jetzt die Faszien entdeckt und das wälzt sich halt. Es gibt Faszientherapeuten, es gibt den Rolfer. Also es gibt schon auch spezialisierte Leute, die meinen, dass sie an der Faszie was tun. Am Ende werden sie eher am Muskel landen, ja.
Ja, ich weiß, das ist so, die Fitnessbranche ist ja so eine Branche, wenn da irgendwas gehypt wird, wird es immer gleich als die eierlegende Wollmilchsau verkauft. Und ich habe ein Buch über Krafttraining für Faszien und ich habe gedacht, das Buch muss ich mir kaufen. Und ja, was ist da drin? Kniebeuge, Latzug, Beinpresse, also alles, was wir im Krafttraining machen. Das heißt, der Arnold
Ja.
Schwarzenegger früher, der hat dann auch schon die Faszien trainiert, weil ganz einfach das wird immer mit trainiert. Jetzt gibt es, ja, für uns, für einige von uns ist ja so, sobald ich ein Sixpack habe, sprechen wir von Rumpfstabilität und ja, denken dann nur an die gerade Bauchmuskulatur. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Wie siehst du das? Reicht es, wenn ich Bauchtraining mache, dass ich da mein Becken damit stabilisiere?
Nee, das wär zu einfach gedacht, ja, weil natürlich hängt der Bauchmuskel am Becken dran und auch der Rückenmuskel hängt am Becken dran, aber wir haben auch die schrägen Bauchmuskeln, wir haben die seitlichen. Also wenn, dann muss man eigentlich den ganzen Core trainieren. Core meinen wir immer ganz gerne den Kern, also das heißt eigentlich 360 Grad. Also wichtig ist zu verstehen, wenn ich jetzt den Bauchmuskel isoliert trainiere, dann passiert natürlich eine Dysbalance. Wenn ich jetzt einen sehr starken Bauchmuskel habe, dann kann es passieren, dass die Wirbelsäule zum Beispiel in den Flachrücken geht, also aus der schönen Lordose in den Flachrücken geht. Das kann auch den Druck auf die Bandscheiben erhöhen. Gegenteil, wenn ich jetzt einen sehr starken Rückenmuskel auftrainiere, dagegen den gegensteuernden vorderen Bauchmuskelbereich nicht so sehr, dann komme ich mehr ins Hohlkreuz. Also deswegen ist es ganz wichtig, dass wenn man trainiert, dann meine ich, muss man sich vom Konzept her gut beraten lassen. Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn man jetzt nicht aus der Materie kommt und anfängt, dann wird man mit Sicherheit so hoch 100% fehlerhaft trainieren, falsche Übungen machen, vielleicht Schmerzen bekommen. Deswegen ist es entscheidend, dass man sich am Anfang wirklich mit einem Therapeuten, Trainer hinsetzt und sagt, so, was will ich eigentlich? Was will ich? Will ich eine gute Rumpfstabilität haben, weil mein Rücken wehtut, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu schwach? Dann setzt man sich hin und macht partout letztendlich einen Programm, ein Programmverlauf, der letztendlich dafür sorgt, dass man einfach ringsherum trainiert wird. Und da finde ich auch die Jungs und Mädels, die Mädels und die Jungs im Primetime extrem gut geschult. Also ich bewundere immer wieder, dass sie filigrane Übungen mischen mit Maschinenübungen. Also es ist nicht nur die Maschine an sich, wo man sagt, machen Sie mal den Gerätepark da hinten rechts, sondern dass viele Übungen gemacht werden. Was auch ganz wichtig ist, was die Trainer auch gut machen, ist Mobilität, ja, weil wir gesagt haben, wenn wir in eine Verkürzung reinkommen, dann müssen wir die irgendwie aufarbeiten. Das ist nicht ganz so leicht. Wenn ich jetzt den klassischen Hüftbeuger trainiere, dann kann es passieren, dass ich stark ins Hohlkreuz gehe und meine kleinen Nerven oder verfetten Wirbelgelenke stark reize. Also so gesehen kann man auch ein bisschen viel falsch machen. Also wenn man mich fragt, dann sage ich immer, eigentlich muss man es mit einem Profi machen. Und da finde ich, braucht man gute, kompetente Hilfe, ja.
Also, wenn man einen belastbaren Bewegungsapparat oder wenn man von einem belastbaren Bewegungsapparat spricht, denke ich, das sind viele Faktoren, spielt damit eine Rolle. Da gehört das Thema Beweglichkeit dazu. Da gehört das Thema Stabilität dazu, natürlich auch die Kraft, die Koordination und dann natürlich die Belastungssteuerung. Das heißt also, man muss den Körper, muss man so trainieren, damit er sich auch anpassen kann. Das heißt also, eine optimale Belastbarkeit besteht ja immer aus einer Kombination, und zwar aus Belastung, Anpassung und Regeneration. Wir haben jetzt noch ein paar Fragen, da würde ich gerne noch drauf eingehen. Und zwar, kann man Beckenstabilität in jedem Alter verbessern?
Na, klar ist ja. Also ich sage auch meinen 90-jährigen Patienten, sie können trainieren, bis die zu ihrem letzten Tag entscheiden, nicht mehr ins Fitnessstudio zu gehen. Also ich sage mal, ja, man kann das Becken in gewissem Maße immer trainieren und es ist auch entscheidend und es ist auch vielleicht wichtig, nochmal auf diese Po-Muskulatur zurückzugehen, dass der gegengesteuert wird. Also das finde ich ist eine der wichtigsten Übungen. Neben den Adduktoren, Abduktoren, die Hüfte zu stabilisieren, ist natürlich der Po-Muskel ganz entscheidend. Also die
Ja.
Frage kann ich mit einem sehr ehrlichen Ja beantworten, finde ich.
Okay. Ich habe noch eine Frage. Wenn das Becken verschoben ist, gibt es Übungen, um es wieder auszurichten? Das ist jetzt sehr, ja, sehr, sehr pauschal, ne?
Naja, genau so ist es. Also verschoben hoffe ich nicht, dass das Becken sich verschiebt, weil dann hätten wir eine Beckeninstabilität, die ziemlich gefährlich wäre. Ich weiß aber wahrscheinlich, was gefragt wurde, heißt das, ob zum Beispiel das Iliosakralgelenk verschoben oder blockiert sein könnte. Sagen wir es mal so, am Becken selbst, glaube ich, sind wir uns einig, da kann sich nichts verschieben. Also brauche ich auch nichts wieder einrichten oder sowas. Was ich aber oft machen kann, ist am Iliosakralgelenk. Weil es kann da sehr wohl zu blockierenden Situationen kommen, dass man dann zum Beispiel, finde ich immer ganz angenehm, sich auf den Rücken legt, das eine Bein anwinkelt, dann über die andere Seite drüber legt, mit der Hand festhält, also eine Art Rotation macht. Das führt meistens dazu, dass Iliosakralgelenk geht auf, wird ein bisschen aufgedehnt. Das allein sorgt dafür, dass die Bänder sich etwas von der Spannung reduzieren können, wieder aufs Wohl auf der anderen Seite. Also man kann sagen, das finde ich jetzt die einfachste Übung, die man bei einer vermeintlichen Iliosakralgelenk, ja, Reizung machen kann.
Ja, es gibt da verschiedene Sachen, die man da machen kann. Felix, du hast jetzt eins angesprochen, was ich sehr gerne noch unseren Kunden mitgebe, wenn sie so ein bisschen Probleme haben. Das ist, sie sollen sich auf einen festen Stuhl setzen und dann mit ihren Sitzbeinhöckern auf dem Stuhl nach vorne gehen. Das heißt, sie heben immer den Po so ein klein bisschen ab, gehen ein bisschen weiter nach vorne, bis sie dann vorne sind. Dann gehen sie wieder mit so kleinen Sitzbeinschrittchen, gehen sie wieder nach hinten, dann gehen sie wieder vor. Und wenn sie das so zwei, dreimal gemacht haben, dann haben sie schon mal sehr viel Bewegung im ISG, also im Iliosakralgelenk gehabt. Und dann sollen sie die Beine ein bisschen auseinander machen, sodass der Ellbogen auf der einen Seite innen am Knie anstößt und die Hand, die angewinkelte, auf der anderen Seite am Knie ist. Und dann sollen sie mal fest die Knie zusammendrücken. Und jetzt passiert Folgendes: Durch den Druck, in dem Moment, wo ich die Knie vorn zusammendrücke, da wird hinten das Becken entlastet. Und da merkt man manchmal so auch so ein bisschen, dass die Leute sagen: Oh, jetzt habe ich das Gefühl, da hat sich was gelöst. Also, wie gesagt, ich bin kein Freund, dass als 0815 für jeden gleich, das machen jetzt alle, das ist ja wieder Fitnessbranche, sondern auch hier wieder gute Diagnostik, alles abklären vorher und dann kann man in solchen Bereichen arbeiten. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig, weil ich schon zu viel erlebt habe, lieber mal zum Arzt gehen und dann beim Arzt vielleicht gesagt bekommen, das ist alles nicht so schlimm, das kann man so lassen.
Ja, das sehe ich genauso. Also im Endeffekt würde ich sagen, wenn jemand jetzt über einen gewissen Zeitraum Schmerzen hat, dann sollte man das abklären. Wenn er den Schmerz reproduzieren kann beim Training, dann muss es abgeklärt werden. Ich gehe davon aus, dass man sagt, wenn man jetzt mal für 2 Wochen Rückenschmerz hat, da ist es vielleicht noch nicht so notwendig. Aber im Grundsatz, wenn es über einen bestimmten Zeitraum geht, ich sage für mich, 5, 6 Wochen ist auf jeden Fall ein Zeitraum. Abgesehen von den Schmerzen natürlich, wenn die sehr stark sind, dass man früher kommt. Aber ich glaube, vieles löst sich im Becken ja auch selbst. Ja, das glaube ich, kennt man, da hat man mal so ein bisschen ISG-Schmerz, dann bewegt man sich, macht Sport und am nächsten Tag ist es besser. Also das gibt es natürlich häufig, ja.
Wir haben jetzt über ganz viel gesprochen, Felix. Wir haben gesprochen über die ischiokorale Muskeln, wir haben über die Hamstrings gesprochen, wir haben natürlich den Hüftbeuger besprochen. Aber ein Thema haben wir noch gar nicht besprochen und ich glaube, das wäre ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde drüber sprechen. Welche Rolle spielt denn der Beckenboden?
Ja, also da glaube ich, ist der Orthopäde eher das schwächste Glied bei dem Thema, weil da müssten wir vielleicht eher die Gynäkologen fragen, ja. Aber auch der Beckenboden ist eine große Muskelplatte, die sozusagen das alles nach unten abschließt. Wenn wir die nicht hätten, würde alles, was wir im unteren Becken haben, durchrutschen und irgendwo in den Leisten drin hängen. Also so gesehen, eine sehr ungünstige Form. Also insofern, der Beckenboden ist deswegen wichtig, weil er hat zum Teil Schließmuskelfunktionen, das heißt der Schließmuskel des Afters oder beim Mann die Harnröhre, bei der Frau Gebärmutter, die ganzen Geschlechtsorgane, die da drin sind, die können zum Beispiel bei einer Beckenbodenabschwächung richtige Probleme machen. Ja, jetzt kann zum Beispiel eine Blasensenkung passieren, dass eben durch den fehlenden Halt der Beckenbodenmuskeln die Blase absinkt, dadurch aber nicht mehr richtig schließen kann, dass man zum Beispiel inkontinent wird, also dass man nicht mehr den Urin halten kann.
Ja.
Ja, es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel die Gebärmutter etwas nach unten rutscht und schmerzhaft ist. Es könnte möglicherweise sein, auch beim Mann mit Erektionsproblemen und so weiter. Also es ist eine so vielfältige Thematik, dass der Beckenboden an sich, da müsste man fast noch eine Stunde aufmachen,
Ja, denke ich
weil es
auch.
eigentlich ein so komplexer Bereich ist. Und auch das Thema des Beckensbodens, es ist eine Muskelgruppe, die wir nicht direkt ansteuern können. Und es gibt zwar Übungen, wo man vielleicht ein bisschen das Gefühl hat, den Beckenbodenmuskel anzusteuern und zu bewegen, aber so einen richtigen Muskel, so eine Innovation zu sagen, so wie wenn ich jetzt meinen Bizeps anspanne, jetzt tue ich meinen Beckenboden anspannen, das funktioniert leider nicht. Und trotzdem ist der so entscheidend wichtig, ja.
Felix, 19 Uhr durch. Vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir haben heute gelernt, das Becken ist eine zentrale Schaltstelle unseres Bewegungsapparats. Stabilität entsteht durch das Zusammenspiel von Muskeln und Nervensystemen. Knie- und Rückenschmerzen haben häufig Ursachen außerhalb der schmerzenden Region. Bewegungsmuster, Belastungssteuerung, neuromuskuläre Kontrolle spielt also eine entscheidende Rolle. Und ein belastbarer Körper entsteht durch das Zusammenspiel von Beweglichkeit, Stabilität, Kraft, Koordination. Und dazu gehört natürlich auch Gleichgewichtsfähigkeit und Propriozeption. Ich denke, viele Zuhörer werden ihren Körper nach dieser Folge mit anderen Augen betrachten. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast.
Ja, lieben Dank, lieber Herr Thomas, für die sehr interessante Runde heute. Ich war ja am Anfang sehr gespannt, wohin uns die Reise bringt, aber ich glaube, wir haben ein paar gute Punkte gebracht und es hat mich gefreut, dass wir das zusammen machen konnten. Und ich wünsche jedem noch einen sehr schönen und sonnigen Abend, hoffentlich irgendwo, wo noch etwas Lüftchen durchgeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich bedanken wir uns bei euch, bei unseren Zuhörern fürs Zuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, teilt die Episode mit Freunden, Kollegen oder Patienten und lasst uns gerne eine Bewertung da. Und bis zur nächsten Folge, bleibt gesund und bleibt in Bewegung.
Ja, liebe Grüße aus München. Tschüss.